Es wird auch notwendig sein, weil ich jetzt gleich ein bisschen abstrakte Kunst mit euch machen werde. Ich werde mich auch versuchen, oder ich werde meinen Vortrag, meine kurze Sache eigentlich in zwei Blöcke gliedern, nämlich zum einen die Situation tatsächlich hier vor Ort im Frankfurter Bankenviertel, was wir also hier in den letzten anderthalb Jahren an Erlebnissen, an Kolleginnen und Kollegen, die uns das erzählt haben, gehabt haben, was wir mittlerweile auch über die Struktur innerhalb der Reinigung wissen, aber nicht nur der Reinigung, sondern, das hast du schon angesprochen, es gibt also eine berühmte deutsche große Bank, der Name sagt es fast schon, die hat alle ihre Nicht-Kredit oder alle ihre Nicht-Zahlungsgeschäfte ausgegliedert. Das heißt also vom Sicherheitsdienst bis hin zum Pförtner, bis hin aber auch zur Haustechnik und zum Teil auch bis hin zur Wartung von Druckern und sonstigen Dingen. Das ist outgesourced worden, das nennt sich dann Facility Management. Und es macht für die Deutsche Bank, die große Deutsche Bank, bundesweit und sogar weltweit genau eine einzige Firma, die dann aber auch wieder zuständig ist für die ganzen Subverträge, für Reinigung, für Sicherheit, für Greenkeeping, was man sich so alles vorstellen kann. Und das ist ein Trend, den wir verstärkt feststellen. Und da komme ich aber gleich noch zu, wenn es genau darum geht. Ich habe eine Frage gehabt, wie sieht's aus mit Subkontrakten, also mit Subverträgen innerhalb der Reinigung oder innerhalb dieses Dienstleistungssektors, über den ich dann auch so am Rande mitsprechen werde, weil es sind eben nicht nur die Reinigerinnen, die da rumlaufen und da den ganzen Tag unterwegs sind, sondern es sind tatsächlich die klassischen Hausmeister und Hausmeisterinnen, die eben auch nicht mehr bei den Banken beschäftigt sind, wie das vielleicht vor 10 Jahren noch in der Mehrheit der Fall war, sondern auch die sind tatsächlich outgesourced und das geht zum Teil tatsächlich bis hin in die zu den IT-Abteilungen, die dann eben von Dienstleistern für 2 Jahre ruhig gestellt werden und danach sind die Verträge neue und dann fallen sie halt raus. Vielleicht noch zum Anfang 2, 3 Worte zu unserer Gewerkschaft, weil die IG Bau wird immer als IG Bau bezeichnet in den Medien und auch immer mit dem Baugewerbe verknüpft. Das ist aber nicht mehr so, sondern wir nennen uns intern BAU, das heißt Bauen, Agrar und Umwelt. Und wir sind tatsächlich auch die einzige oder die größte Gewerkschaft in Deutschland, die sich mit dem Reinigungssektor auseinandersetzt. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen bei Verdi, die sind aber hauptsächlich dann, wenn sie noch beim öffentlichen Dienst oder wenn sie noch bei den Banken direkt angestellt werden, sind die Kolleginnen und Kollegen von Verdi zuständig. Aber die reine private Reinigung, über die ich hier sprechen werde, weil es gibt in Deutschland keinen öffentlichen Reinigungssektor mehr, wie das noch in anderen Ländern der Fall ist, sondern wir sind komplett outgesourced. Reinigung ist komplett ausgesourced, bis vielleicht auf die ein oder andere. Ich habe das in meiner Uni in Siegen mal gehabt. Da hatte der Rektor noch seine Privatreinigungskraft, seine Privatputzfrau, die war dann tatsächlich noch an der Uni angestellt und auch nach öffentlichem Diensttarif eingeordnet. Das ist aber, da gibt's keine mehr, weil die sterben tatsächlich biologisch aus. Also die werden dann auch nicht verlängert oder neu eingestellt. Gut, ich fange mit der PowerPoint an, weil es ein bisschen... da gibt's mir bitte die Folie 11. Das ist eine Zusammenstellung, die im Vorfeld von unserer Tarifrunde gemacht worden ist, die also nächstes Jahr startet. Das heißt, wir werden nächstes Jahr wieder verhandeln. Der Reinigungssektor ist sicherlich einer der unterschätzten Sektoren, weil wenn ihr gleich die Umsatzzahlen seht von den größten Reinigungsunternehmen, dann wisst ihr, was da für eine Wirtschaftsmacht hintersteht. Und wenn ich eben schon mal darauf hingewiesen habe, es ist sehr schwierig festzustellen, wer denn alles in der Reinigung beschäftigt sind, also wie viele Kolleginnen und Kollegen davon tatsächlich betroffen sind. Die Zahlen gehen auseinander zwischen 600.000 Beschäftigten und 860.000 Beschäftigten. Das heißt also, es ist sehr schwierig, das nachzuweisen, beziehungsweise auch nachzuhalten, weil es eben keine wirkliche Statistik darüber gibt. Die Mehrzahl dieser Arbeitsverhältnisse sind Teilzeitverhältnisse oder Minijobs. Das heißt, Vollzeitarbeitsstellen gibt es so gut wie nicht mehr. Also das sind die tatsächlichen Ausnahmen. Was vielleicht einige von euch auch noch nicht wissen, wir haben einen Mindestlohn in der Gebäudereinigung über das Entsendegesetz. Der liegt zurzeit im Westen bei 8,82 Euro. Und in den östlichen Bundesländern, ausgenommen Berlin, bei 7 Euro. Es gibt noch einen zweiten Mindestlohn, der ist für die Glasreinigung. Der liegt im Westen bei 11,33 Euro. Glas- und Fassadenreinigung. Das sind also die Jungs, die draußen auch mit Aufzügen, mit Körben oder mit Leitern, wie auch immer, an den hohen Türmen rumkraxeln und dafür sorgen, dass zumindest zweimal im Jahr man aus dem Fenster gucken kann. Weil auch da wird natürlich gespart. Ja, gut. Das also dazu. Jetzt kommt's ja. Vielleicht noch interessant ist, wir hatten 2009 den ersten bundesweiten Streik in der Gebäudereinigung. Ihr seht auch das T-Shirt, was ich anhabe, ist ein internationales T-Shirt, weil das Gebäudereinigungsgewerbe ist zum einen, was die Big Player angeht, international, aber auch die Probleme, die die Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichen internationalen Ländern haben, sind die exakt dieselben. Das heißt, wenn ich mich mit einer Reinigungskollegin aus Spanien unterhalte, dann habe ich genau dieselbe Problemlage, vielleicht auf einem anderen Niveau als hier in Deutschland, aber es sind die gleichen Themen. Und ein ganz, ganz großes Thema, und damit möchte ich euch jetzt auch ein bisschen in die Welt der Formeln aufnehmen, weil Sigmar hat ja schon ein bisschen damit angefangen, weil es gibt eine wichtige Komponente, und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt für die meisten Probleme und Probleme der Kolleginnen und die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wir haben zwar einen Stundenlohn und keinen Akkordlohn, aber die Arbeitsproduktivität in der Reinigung bemisst sich danach, wie schnell eine Kollegin, ein Kollege, wie viele Quadratmeter pro Stunde schafft. Und das ist genau die Stellschraube, wo die meisten Unternehmen ihre Gewinne rausziehen, weil die Reinigung ist ein technisch fernes Gewerbe. Das heißt, es gibt keine oder es gibt noch keine selbstreinigenden Roboter, die durch verschiedene Gebäude laufen, weil tatsächlich jedes Gebäude anders ist, jedes Büro ist anders. Wenn ihr an die Arbeitsstätten von euch selber denkt, werdet ihr die Unterschiede feststellen. Das heißt also, es lässt sich tatsächlich auch kein Leistungsmaß festlegen. Wir haben das mal versucht. Es gibt da Richtzahlen, wo wir sagen, das ist für eine Kollegin oder einen Kollegen zu schaffen. Aber auch da muss man natürlich schauen, wen hat man. Hat man eine 65-jährige Kollegin oder hat man eine 20-jährige Kollegin? Da sind natürlich die Leistungsmöglichkeiten auch unterschiedlich. Das heißt, das ist eigentlich der Kernpunkt und darum dreht sich auch alles oder vieles wird eben über die Flächenleistung erklärt. Also, wir haben ganz klar in der Reinigung einen Gap. Wir haben einen Gap zwischen dem, was in unserem Rahmentarifvertrag geregelt ist, was allgemeinverbindlich für alle Reinigungsunternehmen und Reinigungsbeschäftigten gilt, und natürlich dem, was in der Realität tatsächlich umgesetzt wird. So, das ist genau so. Und wenn du dann noch einen relativ niedrigen gewerkschaftlichen Organisationsgrad hast, Betriebsräte hast, die nur zum Teil ihre Arbeit machen oder nur zum Teil ihre Arbeit machen können, weil sie halt unter einem enormen Druck stehen, dann hast du natürlich faktisch in der, ich sag mal, in der Erlebenswelt der Menschen, also der Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, hast du natürlich faktisch einen Akkordlohn. Ja, aber das ist eben auch ein Ansatz, auf der anderen Seite wieder ein Ansatzpunkt, weil natürlich auch die Firmen keinen Anspruch drauf haben, dass jemand 1000 Quadratmeter in der Stunde putzen muss. Das heißt, es ist letztlich die Entscheidung der Kolleginnen und Kollegen, platt gesagt, zu sagen, nein, ich putze nur das in der Stunde, was ich in einer Stunde ganz normal, in einem ganz normalen Tempo schaffe. Und damit hat sie vor jedem Arbeitsgericht die Möglichkeit, damit auch durchzukommen. Das heißt aber, man muss die Kollegin organisieren, weil wenn es nur eine macht, wird die nicht lange in dem Gebäude putzen. Und das ist genau der Punkt. Deswegen müssen wir auch andere Wege beschreiten. Wir müssen mit den Kolleginnen anders diskutieren, weil sonst ist natürlich faktisch jede Lohnerhöhung, die sie pro Jahr bekommen, gleichzeitig eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen. Also das Problem ist, du hast keinen Akkord. Also der Akkord ist ja immer, egal ob du in der Fabrik arbeitest oder auf dem Bau arbeitest, du hast einen Mindestlohn in der Stunde, den du auf jeden Fall bekommen kannst. Und wenn du deine Akkordzahlen erreichst, steigt der Lohn je nachdem, ich sag mal, wenn du statt 150 200 machst, also es kommt auf den Tarifvertrag an, es kommt drauf an, auch was die Kolonne oder wer auch immer mit dem Arbeitgeber vereinbart hat. Was Usus ist, das ist Verhandlungssache, also Akkordlösung. Das heißt aber, in der Gebäudereinigung hast du eben nicht die 8,82 Euro als Basiseinkommen. Jetzt nehmen wir mal ein Hotel als Beispiel. Ja, ihr kennt vielleicht die Beispiele, denn wo dann Kolleginnen drei Zimmer die Stunde bezahlt werden oder vier Zimmer oder fünf Zimmer die Stunde bezahlt werden, damit sie auf die 8,82 Euro wären. Also ein Akkordlohn würde bedeuten, sie bekommen auf jeden Fall 8,82 Euro und wenn sie fünf Zimmer machen, dann kriegen sie 10,50 Euro. Wenn sie drei Zimmer machen, dann kriegen sie halt weiß ich nicht, 10 Euro. Und wenn sie halt ein Zimmer nur pro Stunde schaffen, kriegen sie auf jeden Fall die 8,82 Euro. Das ist nicht so. Sondern teilweise ist es eben so, dass man die 8,82 Euro erarbeiten muss. Im Hotel ist es am eindeutigsten. Jetzt ist es hier ein bisschen klein. Ausbringungsmenge ist die Menge, die Fläche, die ich schaffe, in einer Stunde zu arbeiten. 200 Quadratmeter sind hier angenommen. Die Arbeits... da sagt dir eine Kollegin, dann hast du ja einen guten Job. Also wir sprechen tatsächlich teilweise von Reinigungsflächen von 500 plus. In einer Stunde. So, das heißt, die Arbeitseinsatzmenge, lass mich das gerade noch durchgehen, 60 Minuten bedeutet eine Arbeitsproduktivität von 3,3. Wenn ich jetzt die Ausbringungsmenge erhöhe, weil ich die Kollegin unter Druck setze und sage, ihr müsst aber mindestens 400 Quadrat oder 300 Quadratmeter schaffen in dieser Stunde, dann komme ich auf eine Arbeitsproduktivität von 5. Das heißt, ich glaube, wenn man das in Bankerdeutsch übersetzt, die meisten Gebäudereinigungsfirmen haben also eine Nettorendite am Ende des Jahres von 2-3%. Das sind also Zahlen, wo der Herr Ackermann sich teilweise die Finger nachgeleckt hätte. Also nachsteuern. Das heißt also, hier wird tatsächlich über die menschliche Arbeitskraft die Arbeitsproduktivität direkt umgesetzt. Und jetzt gebe ich euch mal ein kleines Rechenbeispiel. Was glaubt ihr denn, wie viele Kolleginnen und Kollegen dieses Haus hier reinigen?
Was du gerade gesagt hast, zwei.
Ja, das wären 2 Vollzeitkräfte. Tatsächlich sind es ungefähr 4 Teilzeitkräfte, ja. Die also tagtäglich hier reinigen. Und das könnt ihr hochrechnen. Und ich sage jetzt mal bei der Zentrale der wunderbaren, schönen, großen Deutschen Bank. Nee, der Deutschen Großen Bank. Ihr kennt die 2 Türme. Die sind ja wirklich da. Reinigen jeden Morgen 50 Kolleginnen und Kollegen auf Minijob-Basis diese Konzernzentrale.
Könntest du noch bitte dann diese 200 Quadratmeter noch mal bitte erläutern? Was müssen wir denn halt in einer Stunde 200 Quadratmeter denn also machen? Also saugen, putzen, staufen und. Wäre mal sehr interessant, wenn du das mal erläutern würdest.
Das kann ich dir gar nicht sagen, weil das ist von Gebäude zu Gebäude, von Kunden zu Kunden unterschiedlich. Weil das ist genau der Punkt, und da komme ich gleich im zweiten Punkt hin. Das ist aber auch keine Geschichte, die die Kollegin selber festlegen, sondern das sind die Leistungsverzeichnisse, die zwischen Auftraggeber und Reinigungsfirma festgelegt wird.
Das kann zum Beispiel bedeuten, dass dann einfach der Mülleimer neben dem Schreibtisch, dass man alle 3 Tage geleert wird.
Genau, wenn das so vereinbart ist, wird das so sein. Und es wird manchmal auch so sein, wenn es nicht so vereinbart ist. Weil natürlich die Kolleginnen unter einem enormen Druck stehen. Und ihr seht aber auch, dass hier natürlich eine große Manipulationsmöglichkeit ist für die Reinigungsfirma. Weil wenn ich den Kolleginnen erzähle, und das werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, der Kunde möchte aber, dass ihr 500 Quadratmeter die Stunde putzt, mit dem Kunden sind aber vielleicht nur 200 Quadratmeter vereinbart, dann wisst ihr, wo der Gewinn liegt.
Ja, ich kann mal fragen, wie hoch das Frauenanteil
ist. Ich kann dir jetzt keine genaue Zahl nennen, aber ich denke schon, dass er, also bei uns zumindest, wenn wir mit den Kolleginnen arbeiten, sind es tatsächlich meistens Kolleginnen, sind also 70-80% Frauen, meistens mit Migrationshintergrund, die allermeisten Kolleginnen mit Migrationshintergrund. Männer sind in der Unterhaltsreinigung eher selten. Die sind tatsächlich bei den Glas- und Fassadenreinigungen, aber auch in der Unterhaltsreinigung findest du dann häufig Vorarbeiter oder auch die Leute, die dann den Müll runterbringen, Haus- und Hofleute. Das sind meistens Männer, weil sie halt ein bisschen stärker sind. Muss aber auch nicht sein. Gut, dann mach mal bitte weiter. So, das ist jetzt, wenn man die Fläche erhöht, und hier haben wir nochmal ein Beispiel, wenn man die Zeit erhöht. Das ist auch ein beliebter Trick der Reinigungsfirmen, wenn es Tariferhöhungen gibt, dann kriegt die Kollegin, die vorher 4 Stunden Vertrag gehabt hat, dann eben nur noch 3 Stunden 45 Minuten. Damit senkt man dann um 15 Minuten runter und schon habe ich wieder eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität, weil der Kunde natürlich erwartet, das, was ich letztes Jahr bekommen habe als Leistung, erwarte ich natürlich jetzt auch. Und die Frage, wie sich die Kolleginnen das stellen, stellen sich die meisten Kunden nicht, weil sie sagen, wir haben ja einen Vertrag mit der Reinigungsfirma, das ist Auftrag, der Reinigungsfirma. Also wenn ihr euch überlegt, wir hatten vor 3 Wochen, glaube ich, oder 4 Wochen einen Bericht bei Kontraste, ne, zum Thema Uniklinik Frankfurt, Reinigung. Und da hat die Uniklinik genau das bestätigt, weil sie hat nämlich gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Ja, das ist Sache von unserem Dienstleister. Und wir mischen uns nicht in das Geschäft von unserem Dienstleister ein, weil dafür haben wir ja einen Vertrag mit ihm. So, erstmal das, dann gehe ich schon mal auf 17 und ich fange jetzt mal ein bisschen an zu malen. Das ist der Umsatz in der Gebäudereinigung. Ich lasse das jetzt einfach mal so wirken. Und jetzt kommen wir so ein bisschen mehr auf die betriebliche Ebene, beziehungsweise die Frage, wie ist denn eigentlich das System da organisiert? Also, ich begrüße euch jetzt. Wir haben hier eine ganz normale Objektversammlung mit den Kolleginnen. Ja, ich bin also jetzt der Gewerkschaftssekretär. So machen wir das mit den Kolleginnen auch, wenn wir sie irgendwie zusammen haben, um einfach deutlich zu machen, wie das denn ist. Und ihr müsst euch das vorstellen. Das Ganze, ihr kennt das aus der Arbeiterinnenbewegung, die schönen Pyramidenbeispiele. So haben wir das nämlich auch. Wir haben hier oben ganz an der Spitze. Jetzt ärgere ich mal den Sigmar, weil er gerade da ist und dann darf ich das auch sagen. Da haben wir jetzt die DZ Bank als Kunden. So. Bei der DZ Bank, die verdienen schon ganz gut Geld und die haben früher die Reinigungsleistungen alle mal selber machen lassen. Übrigens das Haus hier auch. Oder die IG Metall oder die Universität oder wer auch immer. Ja, die Reinigung war immer ingesourced. Hat sich in Deutschland nach der Wende etwas explosionsartig vermehrt. Ihr seht das da ja an den Zahlen. So, die DZ Bank sagt, jetzt könnten wir ja eigentlich alles bei uns behalten. Ist aber teuer, weil dann müssen die ja alle, haben die ja einen vernünftigen Tarifvertrag, werden vielleicht auch bezahlt, sind vielleicht noch öffentlichen Dienst bezahlt, sucht euch was aus. Als Zwischenschritt kommt dann noch, das ist jetzt nicht ein neuer Trend, aber ist häufiger so in den USA und in anderen europäischen Ländern wie England zum Beispiel, haben wir das schon länger. Hier entwickelt sich der Markt gerade stärker, also in den letzten Jahren vor allen Dingen. Da hat man dann einen sogenannten FM-Dienstleister. Ja, also Strabag FM gibt es, HSG Zander, die gehören zu Bilfinger, dann gibt es Hochtief FM, die gehören zu Hochtief logischerweise. Und dann gibt es noch ein paar andere Anbieter auf dem Feld. Das heißt, die Bank sagt, Facility Management, im internationalen Bereich spricht man eher von Property Service. Da ist dann alles mit drin. So, das heißt, die bekommen den Auftrag, alles, was nicht mit unserem Kerngeschäft zu tun hat, macht unser Dienstleister. So, das heißt, man hat auch gar nicht mehr die Bank als Kunden für das Reinigungsunternehmen, sondern man hat nochmal eine Stufe dazwischen geschaltet, nämlich den FM-Dienstleister. So, und dann kommt erst das Gebäudereinigungsunternehmen, ich nenne das jetzt mal Schulze. So, und was natürlich die alle haben, die haben alle Verwaltungsleute. So, und dann haben sie dann hier die Aufteilung und ganz hier unten sind dann unsere Reinigungskräfte. So, und überall fließt Geld. Das mache ich jetzt mal in Rot. So, die kriegen vielleicht 4-Euro-Zeichen. Die kriegen dann noch 3. Und hier unten kommt dann vielleicht für alle sowas raus. Und alle in dieser Kette wollen verdienen. Und haben natürlich ihre Leute. Also die Firma Schulte hat ihre Bereichsleiter, die also für mehrere Objekte zuständig sind, und ihre Objektleiter, und dann gibt es noch die Vorarbeiter und die Reinigungskräfte. Und wir sagen den Kollegen immer, spätestens hier ist für euch Schluss. Das heißt, wenn der Vorstandsvorsitzende von der DZ Bank ein Problem hat in seinem Büro, meinetwegen die Blumenvase ist umgefallen und da ist ein bisschen Erde auf dem Teppich gelandet, oder auf Marmor oder was auch immer, dann hat er ein Problem. So. Und wenn der ein Problem hat, so, Ja, dann wissen die genau, das ist Reinigungskraft Frau Jovanovic. Und Frau Jovanovic hat es halt nicht geschafft, den Blumenkübel sauber zu machen in der Zeit. Das heißt, die Vorzimmerdame von dem Vorstandsvorsitzenden ruft an bei der Reinigungsfirma und der Druck geht direkt auf die Frau. So, spätestens am nächsten Morgen, wenn sie dann zur Schicht kommt, hat sie ein Problem. Das nennt sich dann Reklamation. So, das heißt, ihr seht schon, das Geld nach unten wird immer weniger. Das heißt also auch, die behalten ein und im Grunde genommen ist eigentlich genug Geld da, um die Leute zu bezahlen. Wenn die ein Problem haben, dann kommen die maximal bis hierhin. Weil Objektleiter, Vorarbeiter und alle Beschäftigten drüber, es gibt eine goldene Regel. Müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr also irgendwo arbeitet und ihr habt mal die Möglichkeit, in den Putzkammern zu gucken, da hängen dann manchmal so schöne 10 goldene Regeln der Reinigungskraft oder so, habe ich jetzt letztens erst wieder in einem Objekt gesehen. Da steht dann absolute Geheimhaltungspflicht über Vorgänge, die Reinigung betreffen. Oder auf Neudeutsch, sprich nicht mit das Haus. Das ist die erste Regel, die jede Reinigungskraft, jeder Reinigungsmitarbeiter von seinen Vorgesetzten eingeimpft bekommt, sprich nicht mit das Haus. Weil wenn der Kunde das hört, verlieren wir den Auftrag. So, das heißt, man hat hier schon mal so eine Betondecke, was dazu führt, dass wir also gerade hier in Frankfurt feststellen müssen, dass Lohnfortzahlung, weil wir viele Minijobber haben, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Lohnfortzahlung im Urlaubsfall, die absolute Ausnahme sind. Also es gibt. Und das eben bei Banken, die, weiß ich nicht, 10, 12 Milliarden Euro im Jahr Gewinn einfahren, umsetzen und das dann ja auch immer nur auf die nationale Ebene gesetzt wird. Das heißt also, hier sprechen wir über absolut prekäre Arbeitsverhältnisse, weil der Trend auch über Gesetzgebung, also Teilzeit- und Befristungsgesetz, dahin geht, dass also nur noch ganz, ganz wenige Kolleginnen unbefristete Arbeitsverhältnisse haben. Das heißt, man hat, klar ist, nach 24 Monaten ist für die meisten Kolleginnen und Kollegen Schluss. Und man hat ein spannendes Phänomen, dass nämlich die Kolleginnen und Kollegen sich auch gar nicht mit der Firma Schulze identifizieren, sondern wenn du mit den Kolleginnen sprichst, sagen die, wir putzen bei der Deutschen Bank, wir putzen bei der DZ Bank, wir putzen im DGB-Haus. Ja, und ich putze bei der Commerzbank. So, und die sehen dann tatsächlich die Commerzbank als ihren Kunden an. Und es ist sehr schwierig, das aufzubrechen, bei allen schlechten Arbeitsbedingungen, denen deutlich zu machen, klar, ja, der Kunde, ihr macht viel für den, ihr backt ihm vielleicht manchmal Kuchen, ja, die sind auch alle freundlich zu euch, aber im Grunde genommen sind die Teil der Misere, weil der Kunde über seine Kontrolle darüber entscheidet, was hier unten passiert. Weil wenn der Kunde einfach sagt, ja, pff, mach mal, haben wir hier nie eine Chance, was zu machen. Und die Idee dabei, und das, was wir dann den Kolleginnen klar machen, ist, wenn ihr alle alleine seid, alleine kommt ihr hier hin und ihr kriegt den Druck zurück. Ihr müsst euch zusammenschließen und wir müssen anfangen, den Druck immer ein Stück weiter nach oben zu bringen. Und wenn wir dann stark genug sind, dann muss man halt der DZ-Bank sagen oder muss man der XY-Bank sagen, ihr habt eine schöne Compliance-Regel, ihr habt soziale Verantwortung, ihr fördert tolle soziale Projekte, aber bei euch im Haus kriegt das noch nicht mal hin, dass die Kolleginnen Krankheits-, also Lohnfortzahlung bekommen oder vernünftig arbeiten können.
Lars, kannst du mir sagen, wie viele Gebäudereinigungskräfte eigentlich in Deutschland gibt?
Habe ich eben schon mal erwähnt, die Zahlen variieren. Also 600.000 bis 860.000 ist so die Marge, weil es sich einfach nicht deutlich festlegen lässt. Ja, aber das ist schon sehr realistisch, weil du musst überlegen, geputzt werden muss überall. Ja, und ich sag mal so, Kirsten hatte das eben schon mal angesprochen, die Dunkelziffer an Kolleginnen und Kollegen, die hier ohne Papiere arbeiten in dem Bereich, ist natürlich entsprechend hoch, weil da haben wir auch gar nicht die Möglichkeit, auf Anhieb mit denen sprechen zu können. Das heißt also, da wird sicherlich auch nochmal eine Dunkelziffer geben an Menschen, die in dem Gewerbe arbeiten, die gar nicht auf dem Ticker sind, weil sie nirgendwo in der Statistik auftauchen. Jetzt habe ich schon ganz viele Fragen.
Es sind bestimmt mindestens 5 Leute, die dann halt in einer Firma arbeiten, oder?
Ja, wir haben folgende Situation. Wir haben folgende Situation in der Branche. Es ist tatsächlich so, dass also knapp 70% der Beschäftigten bei, jetzt muss ich gucken, oder drehe ich das jetzt, also die meisten Beschäftigten in der Branche konzentrieren sich auf wenige große Unternehmen. Wir haben zwar eine Vielzahl von Gebäudereinigungsunternehmen, die also von der Größe 5 bis was auch immer sind, aber diejenigen, mit denen wir eigentlich sprechen können, im Sinne von Branche, sind relativ überschaubar. Also die zeige ich auch, wenn du jetzt nochmal weiterklickst. Das ist einmal der Umsatz der Gebäudereinigung, das wird euch auch gleich relativ deutlich. Das sind also die ersten, also quasi die Top, die Crème de la Crème. Und ihr seht, das sind jetzt allerdings Beschäftigungszahlen der Gesamtkonzerne, also nicht der Reinigung. Aber bei Piepenbrock sind es ungefähr 12.000 Beschäftigte in der Reinigung. Wiesag hat ungefähr 11.000. Dussmann spielt auch so in der Liga, 10.000 bis 11.000. Da sind jetzt auch zum Beispiel aber auch eingerechnet Security-Leute, Catering, andere Dienstleistungen. Also quasi den ganzen Apparat. Und wenn ihr euch zum Beispiel Dussmann anguckt, ist einer der größten Dienstleistungskonzerne in Europa zumindest. ISS ist ein Unternehmen, das in ungefähr 54 Ländern der Erde vertreten ist, gehört mittlerweile nicht Goldman Sachs, doch gehört zu Goldman Sachs, weil natürlich die großen Investoren auch gemerkt haben, da lässt sich eine Menge Kohle verdienen im Dienstleistungsbereich. Ja. So, aber dann habt ihr so mal ein bisschen die Zahlen der Beschäftigten. Jetzt gehen wir noch eine weiter. Und dann seht ihr den Umsatz 2011 in Millionen. Also das geht los bei Dussmann mit 1.458.000. Und das hört dann auf bei so kleinen wie jetzt hier so Spiegelblank mit 29 Millionen. Das seht ihr aber auch, das ist eine enorm große, letztlich eine enorm große Summe an Umsatz, was da generiert wird. Und wenn ihr euch nochmal an das Produktivitätsergebnis zurücküberlegt, die Profitraten sind da halt wirklich sehr gut.
Das ist also eine ganz absurde Situation. Zum Beispiel die Festbank, die hätte früher, oder die Uni, wie auch immer, hätte früher selbst ihre Angestellten Dienstleistungsbetrieb gehabt. Jetzt wird dann Outsourcing gemacht, weil es was billiger ist. Und dann kommen aber dieselben Banken und kaufen quasi die Firmen wieder auf, die Dienstleistungen machen,
ja,
weil es dann teurer ist und verdienen daran wiederum.
Also natürlich, sofern dann die Reinigungsfirmen aktiennotiert sind, sind die meisten nicht. Ja, also das muss man sagen, also bis Ausnahme ist Sodexo, ISS ist aktiennotiert, logischerweise. Alle anderen sind nicht aktiennotiert, aber klar ist es möglich über Beteiligungsformen, und wenn du das auf den internationalen Maßstab nimmst, da sind fast nur große unterwegs.
Wenn Gebäude reinigen, in Objekt, nehmen wir die DZ-Bank, die haben wir hier aufgesucht, täglich 4 Stunden ganzjährig beschäftigt. Gibt es da nicht? Ich bin mir nicht sicher, aber ist nicht so, dass auch dann der Betriebsrat des Objektes auch für die nicht bei der DZ-Bank angestellten Kraft auch Ansprechpartner, wenn nicht gar zuständig ist, weil sie halt eigentlich
Den
Arbeitsschwerpunkt dort im Haus hat?
Jein. Weil in dem Moment, wo die Reinigungsfirma einen Betriebsrat hat, ist der Betriebsrat des Kunden außen vor. In dem Moment, wo die Reinigungsfirma, die in diesem Gebäude reinigt, einen eigenen Betriebsrat hat, der ordentlich nach dem Betriebsverfassungsgesetz gewählt worden ist, ist der Betriebsrat des Kunden raus. Du hast in einem anderen Fall, aber da sind wir jetzt wirklich sehr theoretisch juristisch, nehmen wir mal an, du hast in der DZ-Bank eine Reinigungsfirma und die Kolleginnen und Kollegen werden dort durch den Einkauf oder den zuständigen Hausmanager gesteuert. Das heißt, sie kriegen ihre Anweisungen nicht von der Reinigungsfirma, sondern vom Kunden. Dann hast du eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung. Weil dann kommt genau das zu tragen, was du gerade beschrieben hast. Dann ist der Arbeitsschwerpunkt bei der Bank, die Aufträge kommen von der Bank. Und dann wäre natürlich der Betriebsrat auch mit hinzuzuziehen. Natürlich muss der Betriebsrat trotzdem, es auch einen anderen Betriebsrat sieht, nach Arbeitsbedingungen schauen. Das heißt, wenn da also Arbeitszeitgesetzverstöße sind oder Mindestlohnverstöße oder sonstige Sachen, dann ist für uns auch ein Ansprechpartner, ehrlich gesagt, ein Betriebsrat in der jeweiligen Bank. Und das machen wir auch. Das kommt vor, aber natürlich erkundigen wir uns vorher bei den Kolleginnen und Kollegen von Verdi, wem wir denn da vertrauen können. Weil wir kennen das aus der Gebäudereinigungsbranche. Betriebsrat ist nicht Betriebsrat und wir haben sehr häufig, dass in den Betriebsräten der Reinigungsfirmen natürlich Objektleiter sitzen. So, und bei Banken gibt es eben auch ganz unterschiedliche, also mit deinem Betriebsrat arbeiten wir zusammen, auch wenn das manchmal durch Krankheitszeiten und so sich immer ein bisschen verzögert und auch auf unserer Seite so ist, aber da gibt es Austausch und das haben wir auch bewusst so gewählt, weil das natürlich klar ist, wir müssen eben genau das hier durchbrechen als Gewerkschaft und wir müssen den Kolleginnen deutlich machen, das ist nicht immer der böse Kunde. Ja, es mag böse Kunden geben, aber meistens ist es so, dass die meisten Sachen hier irgendwie verloren gehen.
Ich habe jetzt nochmal eine Frage, also du hast ja vorhin dieses Konzept da, ne? 200 Quadratmeter, dann schon 300 Quadratmeter. Für jemanden, der ganz normal zu Hause putzen, ist ja eh schon die Quadratmeterzahl, das ist ziemlich schlecht vorstellbar in einer Stunde.
Ja.
Mir ist es ja so, also meine Frage ist eigentlich die, weil, also einmal ist es ja so, es ist ja nicht unbegrenzt, was zu schaffen. Also du hast aber eben gesagt, gut, ihr redet da über mit 500 Quadratmeter oder so, ne? Und dann, werden denn dann die Kolleginnen quasi eher ausgetauscht? Wenn du das eben gesagt, viele sind nur Teilzeit beschäftigt und auch nur über so Aussichtsverträge, sag ich jetzt mal. Weil im Grunde, wenn du jetzt einer Kollegin sagst, gut, aber jetzt musst du 300 statt 200 machen, dann magst du ja noch mitmachen, dann sagst du ja immer 400 statt 300, aber irgendwann ist ja auch eine Grenze erreicht. Wenn du natürlich an die Neue kommst, sagst du, musst gleich 400 machen, sieht ja nochmal anders aus. Also da in die Richtung war nochmal so das eine, wie gehen jetzt mal die Frauen, weil du hast es eben gesagt, sind hauptsächlich Frauen in der Reinigung, damit um, also weil du auch eben noch gesagt hast, sind so schlecht zu erreichen. Das andere war nur jetzt an dieser Statistik, fand ich interessant, Dussmann eigentlich an dritter Stelle, was die Beschäftigtenzahlen angeht, aber mit dem höchsten Umsatz, vermutlich auch Gewinn. Und ja, ist mir gerade noch eingefallen, das waren ja auch die, die jetzt hier beim RMV, also in Frankfurt bei der Bahn raus, also angeblich ja nicht deshalb, aber wurde ja auf Dienstag gewechselt wegen dieser Geschichte da mit dem rassistischen Übergriff. Also hat das dann auch was mit zu tun, dass Dussmann eben total knechtet und deshalb mehr Umsatz macht oder haben die einfach mehr Kunden? Wieso ist die mit den mit der dritten Beschäftigungszahl, warum machen die den meisten Umsatz?
Da müsste ich mir die Zahlen von Dussmann tatsächlich im Detail angucken. Also es ist sehr schwierig. Was wir aber feststellen, ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren es einen leichten Beschäftigungsrückgang gegeben hat. Und das deckt sich eben genau mit den Erkenntnissen, die ich euch eben gezeigt habe, dass eben die Arbeitsleistung erhöht wird und damit brauche ich weniger Beschäftigte. Und ich sag mal so, also das, was ich nicht nur hier, sondern auch woanders erlebt habe, die Schmerzgrenze von Kunden, was Qualität und was Sauberkeit und Nichtsauberkeit angeht. Ihr würdet mir nicht glauben, was da alles läuft. Das heißt also, natürlich geht es über die Qualität. Also wenn jemand 500 Quadratmeter in der Stunde putzen muss, ist das völlig klar, dass die Hygiene in der Toilette leidet, ja, dass die Hygiene an deinem Schreibtisch leidet, weil häufig auch nicht die Reinigungsmittel alle da sind, die man braucht, weil häufig auch nur ein Lappen da ist. Also da gibt es teilweise dramatische Schilderungen und es ist tatsächlich so, dass es aber trotzdem keine Reklamationen oder wenig Reklamationen gibt, weil die Anweisung von hier oder von da ist. Ja, das ändert sich seltsamerweise schlagartig dann, wenn sich das Ende des Reinigungsauftrages in Sicht kommt. Dann hagelt es plötzlich Reklamationen, weil man nämlich dann als Kunde auch noch ordentlich Geld von der Reinigungsfirma zurückfordern kann, weil man sagen kann, ihr habt nicht ordentlich geputzt. Und das geht der Druck natürlich wieder auf die Reinigungskräfte. Das heißt, es wird immer nach unten geschoben und gedrückt. Das ist das System, was da läuft. Stichwort Kliniken, natürlich. Ja, also warum haben wir in Deutschland so viele antibiotikaresistente Keime? Es hat damit zu tun, dass natürlich die Kliniken dazu übergegangen sind, ihre Reinigungsleute outzusourcen. Eindeutig. In Holland sind sie auch outgesourced, aber in Holland, habe ich ja hinten drauf, ist zum einen unsere Schwestergewerkschaft dort ein bisschen stärker, sind auch weniger Reiniger, ist ein bisschen besser zu überschauen, aber auch natürlich haben da die Kliniken einen höheren Hygienestandard, als das hier in Deutschland ist. Und es ist eben nicht nur der Arzt oder die Krankenschwester oder der Krankenpfleger, die sich die Hände nicht waschen, sondern es ist einfach auch eine Frage, wie gehe ich mit solchen Keimen um und wie verhindere ich die? Und die kann ich eben auch dadurch verhindern, dass ich entsprechend viel in eine Reinigung investiere oder in ein gutes Reinigungssystem.